Du, Charlotte?
Ja?
Wie hört man eigentlich mit dem Rauchen auf?
Am besten fängt man gar nicht erst an zu rauchen, würde ich sagen. aber wenn man schon diese dumme Entscheidung trifft, wie bei mir zum Beispiel mehrmals, dann würde ich sagen, hört man mit dem Rauchen auf, indem man mit dem Rauchen aufhören möchte. Das klingt ein bisschen doof, weil warum sollte man sonst aufhören? Aber meine Erfahrung ist, dass wenn man nicht wirklich erkennt, dass man eigentlich nicht rauchen möchte, dass es dann nicht funktioniert. Also es funktioniert meiner Meinung nach nicht über Disziplin.
Wie so vieles, ja, vor allem bei ADHS, einfach nicht über Disziplin
funktioniert. Absolut. Man kann sich, glaube ich, nicht dazu zwingen, mit dem Rauchen aufzuhören. So.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wir haben, nur mal ganz kurz, um alle abzuholen, wir haben beide mal geraucht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre hast du geraucht?
Ich hatte eine On-Off-Beziehung, aber wenn ich jetzt mal sozusagen die Male, die ich immer wieder mal aufgehört habe, einfach rausnehme, habe ich im Prinzip 15 Jahre lang geraucht. Also, oh, das klingt richtig schlimm. Es klingt richtig schlimm, das zu sagen, ne? Also ich war halt keine Person, die regelmäßig jeden Tag, keine Ahnung, 5 bis 10 bis 25 Zigaretten geraucht hat, aber ich habe endgültig aufgehört 2021. Dann hatte ich 2 Jahre später einen Rückfall von ein paar Monaten und dann habe ich vor einem Jahr wieder aufgehört.
Ich kann mir dich gar nicht rauchend vorstellen, ne?
Das sagen ganz, ganz viele Leute. Ich kann mir dich extrem gut rauchend vorstellen.
Das sagen auch extrem viele Leute. Ja. Ich habe auch, das war wieder so ein Ding, ich habe ja schon in mehreren Folgen gesagt, dass ich mich früher so ein bisschen Pick-Me-mäßig inszeniert habe, beziehungsweise, dass es halt auch viel meiner Persönlichkeit ausgemacht hat, dass ich halt geraucht habe, Alkohol getrunken habe, mich irgendwie ein bisschen assi verhalten habe teilweise. Ich war so one of the boys und so. Und ich habe auch gerne geraucht. Also ich habe wirklich krass gerne geraucht und habe mich auch immer so krass darüber identifiziert, dass ich halt die bin, die halt auch viel geraucht hat. Irgendwie, also über 10 Jahre habe ich, wirklich dauerhaft auch geraucht und auch nie wirklich Bock gehabt aufzuhören. So. Und am Ende habe ich dann so ein ganz komisches Verhältnis zum Rauchen bekommen. Bei mir hing das damit zusammen, dass ich meinen Hund bekam damals und ich habe ja in der Tierarztpraxis gearbeitet und ich fand das immer ganz widerlich, wenn ich Tiere auf dem Tisch, also man muss ja die Tiere, die man festhält als Tierarzthelferin, sehr nah an sich dran haben und manchmal hat man halt das Gefühl, man hält einen Aschenbecher im Arm und das fand ich halt schon immer irgendwie übelst räudig, obwohl ich selber geraucht habe und fand das ganz schlimm. Und
weil die Hunde so nach Rauch gestunken haben.
Weil die Hunde oder Katzen dann so krass nach so kaltem.
Von den Besitzern. Also durch die Wohnung und krass.
Dadurch, dass die halt im selben Raum geraucht haben. Und dann, meine Ex-Chefin hat dann halt immer gesagt, naja, das ist halt auch voll schlecht. Gerade bei Katzen zum Beispiel, die entwickeln dann so Asthma oder können Lungenkrebs oder so bekommen. Man denkt da halt nicht dran. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht dran gedacht. Und hatte dann diesen Hund, den ich, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, ich liebe was mehr als mein Leben irgendwie. Und ich hatte den aber trotzdem teilweise im Auto und habe im Auto geraucht. Und dann irgendwie, eines Tages ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte so, ach du Kacke, dieser arme Hund kann sich überhaupt nicht dagegen wehren und ich sitze im Auto und rauche und weiß ja eigentlich, dass es schlecht ist und er stinkt halt irgendwie auch und das ist ganz schräg. Und dann habe ich zum Beispiel aufgehört, im Auto zu rauchen und hatte schon so ein ganz komisches Verhältnis plötzlich zum Rauchen. Das, was mir so super wichtig war und so super viel Selbstwert irgendwie gegeben hat. Und da fing das dann an, also dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, so krass, warum macht man das eigentlich? Krass, das ist ja irgendwie voll schlimm, schädlich oder so. Ich glaube, dass ganz viele Leute das haben, wenn sie Kinder bekommen. Und bei mir war es halt, als ich meinen Hund bekam, dass man plötzlich das Gefühl hat, ich habe hier voll die Verantwortung.
Ja.
Okay, der Hund kann jetzt nicht anfangen zu rauchen. Also jetzt nicht so dieses, ich will ein gutes Vorbild sein oder so. Aber es fühlte sich ein bisschen so an, ehrlich gesagt.
Ja, das verstehe ich. Willst du mal erzählen, wie du mit dem Rauchen angefangen hast?
Also angefangen habe ich, also meine Eltern haben beide geraucht, als ich ein Kind war und zum Beispiel mein Vater hat auch im Auto geraucht und ich fand es immer ganz, ganz schlimm, eklig und habe immer gesagt, bah, du stinkst und so.
Ja.
Und ich habe dann auch immer so, als ich dann Teenager oder ich sag mal so 11, 12, habe ich gesagt, ich werde nie anfangen zu rauchen, das ist total ekelig. Und dann habe ich irgendwann mal mit dem Nachbarsjungen hinterm Haus irgendwie so, er hatte dann Zigaretten von seinen Eltern geklaut und dann haben wir eine Zigarette geraucht und ich weiß, dass ich es ganz, ganz eklig fand. Und irgendwie war ich dann plötzlich diejenige, die Zigaretten von ihren Eltern geklaut hat und zum Beispiel die mit zur Schule genommen hat und dann da andere Kinder oder Teenager, wie auch immer, angestiftet habe, mir zu rauchen. Und dann habe ich mir irgendwann angefangen, eigene Schachteln zu kaufen und ich glaube, da war ich so 14.
Ja. Ich habe, weil du das gerade gesagt hast mit dem, ich werde nie anfangen zu rauchen, so war ich halt auch. Ich hatte immer, ich hatte, solange ich mich erinnern kann und auch meine gesamte Rauchkarriere sozusagen, ein super paradoxes, weirdes Verhältnis zum Thema Rauchen. Und ich dachte immer, dass ich ein ganz ungewöhnlicher Mensch bin, was das Rauchen angeht und niemand so ist wie ich, weil ich irgendwie die Leute immer in Nichtrauchende und Vollrauchende eingeteilt habe. Also es gibt nur die Leute, die niemals angefangen haben und dann gibt es die, die, und dann gibt es natürlich noch die, die auf einer Party mal eine rauchen, aber sonst nicht rauchen. Und dann gibt es aber noch die, die nach Polen fahren und sich da günstige Zigaretten kaufen, die Aschenbecher zu Hause stehen haben, die jeden Tag rauchen, die auch gar nicht darüber nachdenken, mal aufzuhören, die halt einfach sozusagen Vollzeitrauchende sind und wo das einfach zum Alltag dazugehört, morgens und abends und keine Ahnung was. Und ich habe mich in nichts davon gesehen, beziehungsweise ich habe gedacht, ich bin eigentlich am ehesten eine Nichtraucherin, die eine richtig beschissene Angewohnheit hat, von der sie nicht loskommt. Also von Anfang an war mir eigentlich klar, dass ich keine Raucherin sein möchte, dass es schlecht ist, dass ich dadurch nur Nachteile habe, aber dass es so geil ist, dass ich nicht davon loskomme. Wie so eine Süßigkeit. So hat es sich für mich angefühlt. Und ich habe... Ich kann mich so gut daran erinnern, weil in der vierten Klasse, da hatten wir mal in der letzten Stunden irgendwie mit unserem Klassenleiter und da haben wir einfach so gequatscht, sage ich jetzt mal so. Und er hat so von ehemaligen SchülerInnen erzählt und meinten ja, dass die ja irgendwie jetzt alle rauchen würden, obwohl die früher zu ihm immer gesagt haben, sie würden niemals rauchen. Und dass wir aufpassen sollen oder irgendwie sowas. Und da haben alle um mich herum gesagt, nein, Herr Engelmann, ich glaube, so hieß er. Oh Gott, darf ich sowas sagen?
Ja.
Herr Engelmann, wir würden niemals rauchen und so. Und ich saß da, habe nichts gesagt und habe gedacht, ja, das sagt ihr jetzt alle, ne, aber ihr werdet alle rauchen. Habe ich gedacht, als 10-Jährige habe ich mich krass überlegen gefühlt, weil ich der Meinung war, mir könnte das nie passieren, weil ich nicht... Ich habe gedacht, ich bin nicht so assi wie die anderen. Und ich dachte, ich komme ja aus einer Familie, wo nicht geraucht wird. Deswegen wäre ich safe. Das, zu uns gehörte das nicht dazu. Bei uns wurde weder getrunken noch geraucht. Ich habe mich super sicher gefühlt in diesem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Dass da gar nichts durchdringen kann. Und dann war ich so mit, ich glaube auch 14, zum ersten Mal auf Konferfahrt. Und da habe ich es einmal probiert. Und da habe ich einmal gedacht so, ach komm, einfach mal gucken, einfach mal ziehen, was soll schon passieren? und habe halt dran gezogen, habe übel gehustet und habe gedacht, what the fuck, ne? Das ist ja das Dümmste, das zu machen. Es ist ja super ekelhaft. Jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt muss ich ja das nicht nochmal machen. Und das ist der Knackpunkt. Kleiner, also ich würde nachher gerne über LNK reden. Wir wollen ja auch über das Thema Aufhören reden. Und er hat genau das beschrieben, als dieser Moment, der einem das Genick bricht, zu denken, man wäre safe. Man denkt, man zieht an dem Ding, krass ist es eklig, krass sind die Menschen dumm, die rauchen, mir kann das nie passieren. Und gerade weil man denkt, dass man safe ist, macht man es nochmal.
Ja.
Ein Jahr später, ich war wieder auf Konferfahrt, interessant eigentlich, da habe ich viele erste Erfahrungen gemacht, auch mit Alkohol. Hatte eine Freundin von mir Zigaretten dabei. Und ich dachte, ich würde das gerne nochmal probieren. Und sie hat mir richtig gezeigt, also ich habe es richtig geübt und gelernt. Sie hat mir richtig gezeigt, wie es geht und auf Lunge rauchen und so weiter. Und ich fand das so interessant und spaßig und habe mich so erwachsen auch gefühlt. Und da habe ich dann das erste Mal, glaube ich, eine ganze Zigarette geraucht. Ich fand es immer noch super schwierig, aber irgendwie war es cool. Und dann fing es halt auch an, dass in der Schule eine Freundin von mir geraucht hat. Und dann habe ich von ihr ab und zu mal eine geschnorrt und wir haben das zusammen gemacht. Und so entwickelte das sich dann halt erst irgendwie so als so eine, quasi wie so eine richtige Aktivität, die man zusammen macht, zu man geht abends weg und trinkt und raucht. Und dann zu, ich rauche auch in meinem Alltag. Aber immer, weil ich wusste, meine Mutter wird schrecklich finden, meine Mutter hasst Rauchen, meine Mutter verurteilt das. Ich wusste, das ist was Schlechtes, das ist was Böses, das muss ich heimlich machen. Und dadurch war halt immer dieses, das ist nicht normal, ich darf das eigentlich nicht tun. Und ich muss irgendwann aufhören, definitiv.
Das ist halt so spannend, weil meine Eltern haben ja beide geraucht. Meine Mutter hat dann irgendwann aufgehört, aber das war, also meine Mutter hat aufgehört, bevor ich angefangen habe zu rauchen. Aber ich frage mich auch, wann sie das mitbekommen hat. Also sie muss es ja viel früher mitbekommen haben, dass ich rauche, als ich dachte, dass sie es mitbekommen hätte. Weil, also ich habe es jetzt nie irgendwie offen gesagt oder so, aber sie hat mich ja teilweise irgendwo abgeholt oder ich kam dann irgendwie abends nach Hause oder so und ich muss gestunken haben wie die Sau. Und ich weiß nicht, ob es anderen Leuten in unserem Alter auch so geht, aber es gab immer dieses pinke Deo, was alle hatten. Also vor allem alle Raucher, weil das so hart, künstlich, ekelhaft gestunken hat. Und damit haben wir uns dann immer eingesprüht, von oben bis unten und die Hände und alles, damit halt unsere Eltern nicht riechen, dass wir geraucht haben. Und ich denke mir halt so, meine Mutter wird das halt schon safe viel, viel früher gerafft haben, dass ich halt stinke wie ein Aschenbecher, auch aus dem Mund und so. Und halt gleichzeitig rieche wie so ein absolutes Ekel-Deo irgendwie und immer dann, wenn ich irgendwie mit Leuten unterwegs war, ist jetzt auch nicht so normal. Aber ich habe also auch alle meine Cousins und Cousinen zum Beispiel haben geraucht, meine Onkel und Tanten haben geraucht, meine Eltern haben geraucht, meine Schwester hat geraucht. Und ich habe, als ich dann angefangen habe zu rauchen, relativ schnell den Modus gehabt, ganz anders als du, und ich finde es total spannend, dass wir da wieder so unterschiedlich sind, weil ich mich ja sehr darüber identifiziert habe. Und mir war auch irgendwie klar, dass ich nie mehr aufhören werde, weil ich irgendwie dachte, naja, es rauchen halt alle und das sind halt Leute, die schon seit Jahrzehnten rauchen. Und auch irgendwie so dieses Gruppending, so, hey, hast du mal Feuer? Wollen wir mal eben eine rauchen gehen? Und so diese Aktivität des Rauchengehens war halt so verankert, auch schon in meiner Familie irgendwie, dass ich dann so dachte, naja, es rauchen ja alle, also werde ich ja wohl niemals irgendwie damit aufhören. Weil A, ich mache das gerne, ich rauche voll gerne und B, ich werde ja immer wieder verleitet. Und das, es war auch immer so, ne? Wenn ich dann mal sagte, boah, nee, ich will nicht rauchen. Also es ist wie, wenn man sagt, man trinkt keinen Alkohol. Wenn man in einer Gruppe von Rauchern, wo man auch selber geraucht hat, sagt, ich möchte heute nicht rauchen, ist es ja genau dasselbe. Dann pusten dir die Leute ins Gesicht oder dann, komm, dann kommst du halt die nächste mit rauchen und so. Also es ist ja genau dieser Gruppendruck, wie bei Alkohol auch, weil die Leute, die dann rauchen, sich natürlich schlecht fühlen, wenn eine Person dabei ist, die auch normalerweise raucht und sagt, ich rauche jetzt nicht mehr.
Ja, absolut. Also für mich war es halt nicht so ein Identitätsding. Für mich war es wie so ein absolutes Guilty Pleasure. Ich habe es halt richtig doll genossen auf... Also einerseits fand ich es schon halt extrem cool und habe mich super erwachsen dadurch gefühlt. Auch zum Beispiel, wenn man dann in der Schule geraucht hat und die anderen haben das mitbekommen.
Voll.
Ich dachte, ich wäre super cool. War ich obviously nicht. ich mochte es auf Partys super gerne. Ich mochte es, dass man dadurch ins Gespräch kam. Man hatte was zu tun. Man hatte was man in der Hand halten kann. Also mir hat es super viel Sicherheit gegeben. Und es hat sich wie so ein sehr toxischer Freund angefühlt, aber halt trotzdem Freund, von dem ich nicht so richtig loskomme. Und ich wusste immer irgendwie, ich darf das nicht. Und was bei mir hinzukam, ich habe Rauchen körperlich nie vertragen. Also es klingt dumm, weil natürlich verträgt es niemand. Es ist eine Droge, ein Gift. Aber ich war viel, viel empfindlicher als andere Leute. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass... Also dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man anfängt, dann hat man ja oft noch diesen Schwindel oder so, wenn man raucht. Ne? Wie hat man das immer genannt? Flash? Wir haben das immer genannt. Und das hörte bei mir eigentlich nie so richtig auf. Ich hatte immer mit Schwindel zu kämpfen, ich hatte immer mit Husten zu kämpfen. Mir ging es danach immer irgendwie auch ein bisschen psychisch schlecht. Ich habe das Gefühl, dass mein Körper da richtig hart drauf reagiert hat. Ich habe auch oft so rote Flecken bekommen und so Hitzewallungen. Ganz furchtbar. Und ich habe es natürlich auch beim Sport gemerkt. Also ich war ja früher im Schwimmverein. Und also Schwimmen ist halt der schlimmste Sport, um ihn mit Rauchen zu verbinden, weil du die ganze Zeit unter Wasser bist. Beim Schwimmen geht es die ganze Zeit darum, dass du deine Luft anhältst, dass du gut atmen kannst. Und das ist halt einfach, wenn deine Lungenfunktion einfach schlechter wird. Ja, also ich habe massive Nachteile davon gemerkt. Aber ich kam halt trotzdem nicht davon los, beziehungsweise ich habe es immer wieder versucht. Ich habe immer wieder mir vorgenommen, für den Sport, fürs Wohlbefinden, für was weiß ich, höre ich mit dem Rauchen auf. Aber es hat nie geklappt, weil es war immer, du musst aufhören, aber ich wollte eigentlich nicht aufhören.
Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass in der Zeit, wo ich geraucht habe und halt noch super krass beeinflussbar war, weil ich halt super jung war und super cool sein wollte und überall dazugehören wollte, dass in der Zeit auch ein krasser Kult ums Rauchen gemacht wurde. Weil zum Beispiel, keine Ahnung, es war so ein bisschen die Zeit, als ich auch diese Emo-Zeit hatte, wo ich halt so mit in diesen Emo-Kreisen abgehangen habe. Und ich fand halt so Emo-Mädchen, die dann halt geraucht haben, fand ich immer, das hatte so ein Vibe irgendwie. Mhm. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob du das kennst, damals so Zigaretten, die waren pink. Die hießen Pink Elephant und die haben nach Vanille geschmeckt.
Ja, ich glaube, die kenne ich.
Und die gab es auch in schwarz und die haben dann irgendwie auch nach irgendwie irgendwas Ekligem anderen geschmeckt. Und all diese Sachen, und ich habe zum Beispiel später, als ich dann schon so 18, 19 war, bin ich komplett auf Menthol umgestiegen zum Beispiel. Ich glaube, Mentholzigaretten sind mittlerweile auch verboten.
Hoffentlich.
Aber alles daran, an diesen irgendwie hatte ich das Gefühl, Rauchen war früher viel mehr ein Lifestyle, so als es das heute ist, obwohl ich war letztens
heute
im Kiosk.
Baden, oder?
Ja, erstens das und ich war letztens im Kiosk und habe mich total erschreckt, wie groß diese Zigarettenwand mittlerweile geworden ist. Also früher habe ich das Gefühl, gab so viele Sorten jetzt irgendwie auch gar nicht und so viele verschiedene Packungsgrößen. Aber allein dieses so, es war pink, es hat cool gerochen, es gab irgendwie Menthol, es gab dies, es gab das, es gab verschiedene farbige Filter und so. Es gab halt so diesen totalen Kult darum oder diese, wenn man dann Tabak gekauft hat, waren da teilweise so Paper drin, die irgendwie andersfarbig aussahen oder so. Also alles daran war irgendwie dopaminig, glaube ich. Also so dieses, also erstens fand ich es einfach attraktiv. Zum Beispiel, ich fand auch attraktiv, wenn Frauen im Auto geraucht haben. Das war früher so ein totales Ding von mir, wo ich so dachte, irgendwie finde ich es hot, so wenn man so die Scheibe so runtergedreht hat, so eine Kippe in der Hand und so ein raucht halt im Auto. Heutzutage, wenn ich das sehe, und ich habe das ja auch gemacht, ne? Und heutzutage, wenn ich das sehe, denke ich so, weißt du eigentlich, wie ekelhaft du aussiehst?
Ja.
Oder auch an der Bushaltestelle, wenn man so vorbeifährt und man sieht so junge Mädels oder so, die am Rauchen sind, wo ich früher immer dachte, als ich ein junges Mädel war, ich stehe da und sehe übel cool aus mit meiner Kippe in der Hand. Und heutzutage fahre ich an so was vorbei und denke so, pack die Kippe weg.
Das ist wirklich widerlich. So, ne? Ist voll interessant, wie das bei euch war. Ich habe das Gefühl, bei mir war das ganz anders. Also ich war irgendwie sehr puristisch, was das Thema Rauchen anging und hatte, glaube ich, auch voll die Abneigung gegen alles, was irgendwie so fancy war. Also zum Beispiel, ich mochte Shisha nicht besonders gerne, ich mochte Menthol nicht, ich mochte nichts, was irgendwie cool oder quirky oder süß ist, sondern ich war halt voll auf dem, vielleicht war ich da ein bisschen ein beeinflusst von meiner Schule. Ich war ja auf einer Schule, die wir damals alternativ genannt haben, wo alle irgendwie so sehr links waren und, keine Ahnung, Chucks getragen haben und geskatet sind und was weiß ich. Und dann halt alle gedreht. Alle haben sich halt Zigaretten selber gedreht. Und das war halt das Normale. Also zum Beispiel Zigarettenpackungen sich zu kaufen, war halt immer so, hä, ist doch viel zu teuer und auch richtig dumm. Und warum macht man das? Also man dreht natürlich. Und auch alleine drehen zu können, kam mir schon übel cool vor. Es war alles so, ich habe das Gefühl, dass ich dadurch irgendwie so in so ein... Ich weiß nicht. Ich hatte früher das Gefühl, als wäre ich ein coolerer Mensch und würde leichter in Gruppen reinkommen, wenn ich so bestimmte Sachen kann. Sowas wie Zigaretten drehen oder eine Bierflasche mit einem Feuerzeug aufmachen. Das kam mir alles so, ich weiß nicht, puristisch ist nicht das richtige Wort, aber so ursprünglich und cool vor irgendwie. Mhm. So wie Kurt Cobain irgendwie.
Ja.
Und sowas wie eine rosa Zigarette hätte ich irgendwie, das wäre das Gegenteil davon gewesen.
Das musst du halt mit dem richtigen Style verbinden. Das musst du halt mit diesem. du kannst halt kein, ich finde, man konnte früher kein Girly Girl sein und eine rosa Zigarette rauchen, sondern das musste sich irgendwie so leicht widersprechen, glaube ich. Mhm. Aber diese Emo-Girls, das war ja auch irgendwie eh so ein Ding, die standen halt auf Hello Kitty zum Beispiel, was ja auch so ein bisschen gegensätzlich ist. Und dann kannst du halt auch eine rosa Zigarette, so auf ironisch, weißt du? Das ist ja immer dieses so, wir sind alle so edgy, dass wir auf ironisch rosane Zigaretten rauchen. Ja, lol, du hast halt trotzdem wahrscheinlich, ich weiß nicht mal, was da drin war irgendwie, wo ich mir halt so denke, warum? Aber es war halt irgendwie dieses krasse Kultding und auch, wo du sagst, drehen. So jeder hatte dann so süße kleine Tabaktäschchen, die dann irgendwie süß aussahen oder so. Oder man hatte
ich hatte
dann,
auch eine selbstgenähte ganz lange.
Wie die ganzen Öko-Girls. Aber ja, wenn ich gedreht hätte, hätte ich das halt auch gehabt. Aber es gab halt immer, also irgendwie, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber wie gesagt, halt dieses Vapen, das ist ja wieder das so eine, da habe ich jetzt ja gar kein Verständnis für. Da bin ich dann hätte ich nie gemacht. Ich wäre wahrscheinlich die Erste gewesen, die so eine Vape gehabt hätte. Früher. Ja.
Ich war halt so, es muss das Original sein. Es muss irgendwie, ich muss sein wie, keine Ahnung, irgendein Künstler aus den 60er Jahren.
Charlotte hat ihren Tabak noch selber geerntet. Angebaut auf dem Balkon.
Ja.
Nee, aber also, ja. Ich hatte dazu gerade noch einen Gedanken. Finde ihn aber gerade nicht mehr wieder.
Was ich interessant finde, ich glaube, das ist bei vielen Süchten so. Apropos Sucht, dazu möchte ich auch noch was sagen. Aber ich glaube, was ich interessant finde, ist, dass ich mich, obwohl ich selber geraucht habe, richtigen Rauchern oder Assi-Rauchern, wie ich sie in meinem Kopf irgendwie so hatte, überlegen gefühlt habe. Also zum Beispiel so Leute, die übeln Raucher husten, also eigentlich ältere Leute, die schon richtige Rauchererscheinungen haben, Raucher husten, gelbe Fingernägel, die so übel stinken oder Kettenraucher war immer sowas, was richtig schlimm war, den habe ich mich krass überlegen gefühlt, weil ich erstens dachte, niemals würde ich in dem Alter selber noch rauchen und zweitens, die rauchen ja auch viel mehr und bei denen ist das richtig eklig und das hat ja dann jeder Eleganz verloren und ich glaube, das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen ich habe hier so elegant ein Glas Weißwein in meiner Hand und, keine Ahnung, der Typ, der keine Wohnung hat und irgendwo liegt und aus einer Wodkaflasche trinkt. So. Man konsumiert die gleiche Droge, denkt aber bei einem selbst, wäre es cool und elegant und die anderen, die haben einfach keine Kontrolle über ihr Leben. Das war auf jeden Fall ein großes Ding bei mir, dass ich dachte, so, bei mir ist es ganz, ganz anders. Ich bin keine richtige Raucherin, weil ich rauche halt zum Beispiel nie. Ich hatte oft Phasen, wo ich nicht geraucht habe. Keine Ahnung, manchmal habe ich so 2 Wochen lang nicht geraucht. Mein Ex-Freund war zum Beispiel Nichtraucher. Und als ich mit dem zusammengekommen bin, habe ich automatisch irgendwie weniger geraucht. Oder wenn ich drin war, habe ich dann nicht mehr geraucht. Und alles solche Sachen haben mir irgendwie das Gefühl gegeben, bei mir wäre es nicht so schlimm. Und ich war ganz sicher, dass ich nicht süchtig bin.
Aber genau, ich habe meinen Gedanken jetzt gerade wiedergefunden, der dazu auch passt, ist so dieses, ich habe auch immer gedacht, dass mir nichts passiert. Also wo du gerade vorhin das mit beim Schwimmen meintest, mit der Lungenfunktion, die schlechter wird, was man ja merkt und so. Und ich dachte immer nur so, also das habe ich gar nicht. Krass. Ich habe halt keinen Sport gemacht, ne? Also es ist halt irgendwie so dieses, ich dachte halt immer, das kann mir nichts anhaben. Und so bin ich mit allen Sachen, so bin ich auch immer noch irgendwie, wenn ich irgendeine Scheiße mache, dann nicht bei mir passiert jetzt nichts. So, ich weiß, dass vielen Leuten das irgendwie passiert. Und das ist in meiner Familie ja auch so. Ich habe ja auch vorhin gesagt, in meiner Familie rauchen sehr viele Leute. Und zum Beispiel kriegen die jetzt alle nach und nach Krankheiten entsprechender Art. Und alle sind so ein bisschen so überrascht davon. Und also es ist irgendwie, dieses Jahr sind, glaube ich, 4 Leute ernsthaft krank geworden. Und alle 4 davon waren krasse Kettenraucher, so mit selber Stopfen und so. Und halt schon seit ich die kenne, also schon seit 30 Jahren oder so. Und das ist so krass, dann diese Überraschung wahrzunehmen, wenn man zum Beispiel eine rauchzusammenhängende Krankheit bekommt, COPD, Krebs, wie auch immer. Und dann so, da konnte ja jetzt niemand mit rechnen. Ja. Aber genau so war ich halt auch, ne? Dass ich halt irgendwie dachte so, naja, also das ist ja jetzt irgendwie, das passiert mir ja nicht. Und als ich aufgehört hatte, schon für ein paar Wochen, wenn sich das dann alles so verbessert, also ne, alles irgendwie, man riecht wieder mehr und man schmeckt wieder mehr und irgendwie passiert ganz viel im Körper und so, war ich so, oh, was? Das war ja wirklich schlecht vorher. Also ich habe es irgendwie gar nicht gerafft, so richtig.
Ja. Also ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich hatte immer das Gefühl, als wäre ich allergisch gegen das Rauchen, was so weird klingt, weil es ist ja jetzt nicht wie Essen, wo man es normalerweise verträgt und dann ist es gut, sondern Rauchen ist ja auch ein Gift. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, als wäre ich zusätzlich zu dem Gift auch nochmal besonders empfindlich irgendwie. Das war so krass, dass. Und ich glaube auch, dass das eigentlich im Endeffekt gut war, weil mir das auch geholfen hat, immer zu erkennen, dass ich nicht rauchen sollte und auch geholfen hat, dass ich weniger geraucht habe, als ich hätte rauchen wollen, weil ich auch dachte, okay, fuck, ich gehe jetzt irgendwo hin, ich möchte mich jetzt nicht super beschissen fühlen, ich möchte jetzt keinen Schwindel haben, ich will jetzt vorm Sport lieber nicht rauchen, ich will jetzt nach dem Sport lieber nicht rauchen, ich will in der Sonne rauchen konnte ich zum Beispiel auch nicht, ich konnte nicht rauchen, wenn es heiß war, ich konnte im Gehen ganz schlecht rauchen, ich ja, also ganz viele Sachen haben irgendwie nicht so richtig funktioniert und es hat mich vielleicht davor bewahrt, zur Kettenraucherin zu werden. Ich weiß es nicht.
Ja. Aber hattest du Angst vor sowas wie Lungenkrebs oder Asthma oder also sowas?
Ja, auf eine theoretische Art und Weise. Also ich war jetzt nicht so die Person, die dachte, mir kann nichts passieren. Aber gefühlt habe ich es nicht. Das war so wie so eine Vernunftentscheidung, dass ich dachte, okay, ich möchte halt nicht krank werden, aber ich bin ja, okay, ein bisschen absurd, weil ich bin jetzt gerade krank, aber normalerweise bin ich ja immer eine Person gewesen, der eigentlich nie irgendwas passiert. Ich habe keine Unfälle, ich bin nicht krank, ich habe mir nie was gebrochen. Und daraus entwickelt man ja auch so eine Art Urvertrauen, es kann ja gar nichts passieren. Und vor allem, wenn man jung ist, denkt man so, hä? Nee. Also, warum sollte mir irgendwas passieren? Und das Gefühl hatte ich schon immer, aber gleichzeitig dachte ich so, okay, aber wenn du nicht aufhörst, dann wird es, glaube ich, dir schon irgendwann den Arsch beißen. Vor allem, weil ich halt im Gegensatz zu dir ja gemerkt habe, dass es meinem Körper ganz, ganz schlecht tut.
Ich hatte eine Phase, wo ich dachte, dass Rauchen meinem Körper richtig gut tut, weil ich hatte eine ganz lange Phase, wo ich durchgehend krank war und halt Husten hatte. Okay, ja, Überraschung. Nee, aber halt auch wirklich erkältet war, irgendwie so eine verschleppte Erkältung oder so. Und ich hatte dann so Reizhusten, was natürlich irgendwie auch davon kam, dass ich halt schon lange geraucht hatte. Ich hatte aber das Gefühl, das Einzige, was in so einer Reizhustenattacke mir hilft, aufzuhören zu husten, ist eine Zigarette zu rauchen. Und wenn ich die zum Beispiel in der Schule hatte, diese Reizhustenattacken, bin ich rausgegangen, um schnell eine zu rauchen, um dann wieder in den Unterricht zu gehen und halt dann normal wieder im Unterricht sein zu können. Und ich dachte mal so, ja, aber ist doch gut eigentlich. Dann habe ich ja, also ist ja perfekt. Wahrscheinlich hat das einfach nur so sehr meine Atemwege gereizt oder so, dass es halt nicht mehr, oder es kann ja auch sein, dass so ein Reizhusten mal so eine Entzugserscheinung ist oder so, ne, dass irgendwie die Atemwege, ich weiß nicht, da passiert ja auch Durchblutung und so weiter, wenn man raucht oder nicht raucht, verändert sich das ja, keine Ahnung, aber ich dachte immer so, naja, keine Ahnung, ich dachte ja auch, so dieses, ich war auch diese Person, die morgens so Kaffee kippe, also nur ohne den Kaffee, ich habe früher keinen Kaffee getrunken, aber halt irgendwie, ne, also irgendein Energy Drink und eine Kippe morgens, so als statt Frühstück. Und dachte mir, das gibt mir Energie. Also ich habe das nicht wirklich geglaubt, also nicht auf einer medizinischen Ebene oder so, aber irgendwie war es ja so.
Auf so einer Placebo-Ebene.
Konnte man sich das gut einreden. So, als eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, weil es gibt mir ja auch was.
Ich habe kurze Triggerwarnung an der Stelle, Triggerwarnung Essstörung, Essverhalten, whatever. Es gibt vielleicht ein paar Minuten, wenn ihr es nicht hören wollt. Ich habe lange Zeit auch Rauchen sehr, sehr stark dafür genutzt, um meinen Appetit zu unterdrücken, beziehungsweise wenn ich was essen wollte, dass ich geraucht habe. Und ich habe auch so auf der Höhe meiner Essstörung, also so mit 19, 18, 19 so, habe ich sehr, sehr krass diesen, wie heißt der nochmal? Oh Gott. Dieses Model, was so dünn war.
Kate Moss?
Heroin Chick. Ja, Kate Moss, dieses Heroin Chick von Kate Moss, so sehr stark romantisiert. Und stand dann morgens halt manchmal so auf dem Balkon zu Hause, heimlich, wenn meine Mutter arbeiten war. Und hab so gedacht, irgendwie so, ja, das ist halt mein Lebensstil, ne? Also, dann rauche ich jetzt halt morgens und das ist irgendwie. Ich fand das cool und ich fand das gut und ich dachte, dass mir das hilft. Hat's nicht. Also jetzt, also doof gesagt, hat's auch nicht in Bezug auf das Thema Essen. Also es war einfach nur schlecht in jeder Hinsicht. Aber ich fand die Vorstellung irgendwie romantisch, dass ich halt irgendwie einfach rauche, anstatt zu essen.
Aber das ist ja auch das Ding. Auch das war halt Teil dieses Rauchkults zu der Zeit, finde ich.
Ja.
Also das ist auch was mir immer wieder so in mein Leben gespült wurde, dass Leute sowas gesagt haben oder dass das irgendwie Thema war, dass das jeder wusste, dass man ja auch eine Kippe rauchen kann, statt ein Mittagessen zu essen oder so.
Ja.
Also das war Teil dieser Bewegung und auch dieses Körperkults, der dazu gehörte. Mhm. Also wer halt eine Schachtel Kippen raucht, statt drei Mahlzeiten zu essen.
Ja.
Aber ja. Wie und warum und wann hast du dann aufgehört zu rauchen?
Ja, also, wie gesagt, also ich habe halt eigentlich immer gedacht, ich müsste aufhören, aber so ein bisschen fast so eine Art moralisches Müsste auch. Also eine Mischung aus moralisches Müsste und ich würde mich gerne ein bisschen besser in meinem Alltag fühlen, aber ich habe es halt nie so richtig geschafft. Und dann bin ich halt mit meinem jetzigen Freund Tobi zusammengekommen, der war halt auch Raucher. Und dann war es halt noch viel schwerer. Wir haben beide einfach aber so oft versucht aufzuhören und haben wieder angefangen. Meistens habe ich ihn wieder mit in den Abgrund gezogen. Und das war irgendwie ein richtiger Pain, muss ich sagen. Weil halt dieses Zwischending, finde ich, ist das Schlimmste. Also ich finde, richtige Raucherin sein ist angenehmer, als immer sich zu verkneifen, zu denken, man darf nicht, man sollte nicht. Weil das macht das Rauchen noch so viel attraktiver, als wenn man wenigstens immer rauchen kann, wenn man es möchte. Das macht es halt noch viel besonderer. Für mich hat es sich angefühlt, als ob ich auf einer Diät wäre und keine Süßigkeiten naschen darf. Und dann habe ich irgendwann in einem Podcast von Charlotte Roche und ihrem Ehemann, Pardiologie heißt der, ich glaube, der war von 2020 oder so. Warte mal, ist das schon so lange her? Ist ja auch wurscht. Jedenfalls muss er 21 gewesen sein oder so. Von ihr so fast in einem Nebensatz gehört, die haben über das Thema Alkoholismus gesprochen, dass sie gesagt hat, sie hätte von Alan Carr endlich Nichtraucher gelesen und danach nie wieder eine Zigarette geraucht. Und ich dachte so, what the fuck, nie wieder? Und das war dann da schon, keine Ahnung, 5 Jahre her oder so. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass man ein Buch liest und nie wieder eine Zigarette raucht, weil bei mir war vor allem das Ding, ja klar, mal 3 Tage nicht rauchen, mal 2 Wochen nicht rauchen, kein Ding, aber sobald es mir schlecht geht, muss ich rauchen. Sobald es mir schlecht geht, hatte ich immer das Gefühl, oh, kurzer Einschub, ich habe schon mal ein Jahr aufgehört zu rauchen und dann kam die Trennung von meinem Ex-Freund und da habe ich wieder angefangen. Das heißt, ich war auch überzeugt davon, wenn es mir schlecht geht, halte ich es nicht aus, nicht zu rauchen. Genau, und dann habe ich aber halt gedacht, okay, wenn sie das so sagt, und sie hat auch nicht so wirklich Werbung oder so dazu gemacht, sie hat es einfach so erwähnt und ich dachte so, man kann es ja mal ausprobieren. Und ich habe dann das Buch Tobi zu Weihnachten geschenkt. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht einfach für mich gekauft habe, aber vielleicht dachte ich irgendwie, ich glaube, ich dachte, er muss auch aufhören, weil sonst kann ich nicht aufhören. Aber bevor ich es ihm geschenkt habe, habe ich es halt selbst gelesen. Und das Buch war für mich eine Offenbarung. Also in sehr, sehr vielen Hinsichten. Vor allem in der Hinsicht, dass ich wirklich süchtig bin, was ich vorher halt nicht dachte. Ich dachte, alle anderen sind süchtig und ich schaffe es nur einfach nicht, von dieser unangenehmen Angewohnheit loszukommen. Und was er halt auch einfach in diesem Buch erklärt hat, dass das war halt nicht, man kann davon Krebs bekommen und das ist schlecht und was weiß ich, was ich ja alles wusste, was mich aber nie davon abgehalten hat zu rauchen, sondern in dem Buch hat er mir erklärt, meine eigene Sucht erklärt. Und dieses Gefühl, dass jemand mich versteht und mir dann im zweiten Schritt erklärt, dass ich eigentlich nicht rauchen möchte, hat mich einfach überzeugt. Also das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, wie viele Leute, die hier zuhören, das Buch gelesen haben, aber es heißt ja auch so ein bisschen, dass das Buch wie fast wie so eine Art, oh Gott, wie heißt denn das nochmal? Hypnose ist? Also nicht Hypnose, aber das ist ja fast so ein bisschen was so Esoterisches hat und einem so ein bisschen hypnotisiert oder meditiert, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall, so fühlt es sich tatsächlich an. Du fühlst dich danach emotional wie ein anderer Mensch und der erklärt es einfach so gut, dass man selber denkt, dass man rauchen möchte, aber wenn man erstmal checkt, was Rauchen ist und warum man raucht, dass man es einfach nicht mehr möchte und ich habe es zugeklappt und dachte so und das war's jetzt.
Was ich krass finde, meine ehemalige Mitbewohnerin hat das Buch gelesen, als ich schon aufgehört hatte zu rauchen und ich habe es ihr dann teilweise wir haben da so, das war so eine Gruppenaktivität, also wir haben dieses Buch gemeinschaftlich uns vorgelesen und so.
Ja.
Also ich habe das erste Mal mit diesem Buch Berührung gehabt, als ich selber nicht mehr geraucht habe, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich genauso eigentlich auch aufgehört habe zu rauchen, nur indem ich mir halt quasi selber diese Basis geschaffen habe, weil ja im Prinzip am Anfang von dem Buch steht, dass man nicht aufhören soll, während man das Buch noch liest.
Ja.
Und dass man im Prinzip sich auch so ein bisschen dazu zwingen soll, weiter zu rauchen, um quasi diese Effekte immer wieder zu spüren und um immer wieder bewusst Rauchen eklig zu finden oder bewusst sehr zu rauchen und festzustellen, dass es gar nicht so gut ist, wie man denkt und so. Und das fand ich irgendwie super interessant, weil das so habe ich im Prinzip auch aufgehört zu rauchen. Also erstmal fing bei mir halt an, dieses Ding mit dem Hund und mit diesen ganzen so, ah, okay, das erste Mal die Realisierung, Rauchen ist irgendwie gar nicht so geil und irgendwie ist es für meine Mitmenschen, also für meine Mitlebewesen nicht gut und so. Da so dann das erste Mal diesen, wie so ein gebrochener Glaube war das. Also es fühlte sich so an, wie das, was ich vorher geglaubt habe, stimmt gar nicht. Und das war ganz gruselig. Und dann habe ich im Prinzip eine Nacht dort auf einer Feier eine ganze Schachtel Zigaretten alleine geraucht und hatte auch ein bisschen Alkohol getrunken und mir ging es am nächsten Tag schrecklich, obwohl ich hatte dann für meine Verhältnisse wenig Alkohol getrunken. Also nicht so, dass man einen krassen Kater am nächsten Tag bekommt oder so. Aber ich bin aufgewacht mit Migräne, mit so einem Pelz auf der Zunge, mit so richtig Übelkeit, ganz, ganz schlimm. Im Nachhinein habe ich gelernt, dass das eine Nikotinvergiftung gewesen ist. Also, dass man wirklich Symptome einer krassen Vergiftung hat. Weil wenn du innerhalb von 3-4 Stunden eine Big Box Zigaretten rauchst, passiert einfach irgendwas mit dir. Und ich hatte dann 2 Tage Migräne und also diese Übelkeit die ganze Zeit permanent. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dir schlecht ist und du immer an das denkst, was du vorher gegessen hast und dir davon noch schlechter wird.
Ja.
Und so war das bei mir mit dem Rauchen. Also ich lag 2 Tage im Bett, habe gelitten wie ein Hund und habe die ganze Zeit an diese letzten Zigaretten gedacht, die ich geraucht habe und habe mich richtig hart geekelt, sodass ich wirklich permanent Gänsehaut hatte davor, wie eklig ich das fand. Und dann habe ich aber gedacht, okay, danach, ich rauche jetzt nochmal. Irgendwie dachte ich so, ich will das jetzt nicht, ich will mich damit jetzt nicht davonkommen lassen. So war das Feeling irgendwie. Und dann habe ich nochmal geraucht und ich habe es so eklig gefunden, dass ich instantly mich erbrechen musste.
Krass.
Und danach habe ich 2 Jahre später nochmal an der Zigarette gezogen, um es nochmal auszuprobieren und hatte den Hustanfall meines Lebens. Und das waren meine letzten Erfahrungen mit Rauchen.
Ja. Wann war das?
Beide Male? Das müsste jetzt so 8, also dass ich aufgehört habe, müsste jetzt so 8 Jahre her sein.
Oh krass, so lange.
Und dann die nächste Erfahrung war dann im Prinzip jetzt dann 6 Jahre her, wo ich dann nochmal gezogen habe. Weil bei mir ist immer das Wichtige, so meine Psychologie funktioniert so, ich habe nie gesagt, dass ich jetzt aufgehört habe zu rauchen, sondern ich rauche im Moment nicht. Das ist ja genauso, wie ich sage, dass ich im Moment nicht trinke, weil ich immer mir ein Hintertürchen offen halte. Mittlerweile finde ich Rauchen und Raucher und alles, was damit zu tun hat, irgendwie abstoßend und so. Und trotzdem denke ich, wenn ich irgendwann nochmal Bock habe, könnte ich nochmal eine Kippe rauchen. Also es ist so ein, ich bezeichne mich auch selten so als Nichtraucher und so, obwohl ich eine richtig krasse, fiese, nervige Nichtraucherin bin. Aber es ist immer so dieses, ich habe mir immer so ein Türchen offen gehalten und deswegen habe ich es dann irgendwann nochmal probiert und manchmal, wenn ich was getrunken habe, dachte ich, ach ja, jetzt wäre es irgendwie schon ganz lecker und so. Nee.
Ja. Ja, so war es bei mir ja mit dem Alkohol, aber mit den Zigaretten, ich habe das Gefühl, das hätte für mich nicht funktioniert. Also ich hatte ja 2 Jahre später, nachdem ich aufgehört habe, einen Rückfall, beziehungsweise Tobi und ich hatten beide einen Rückfall, also ich habe ihn initiiert, weil das eine, möchte ich im Podcast nicht so intensiv drüber reden, aber wir hatten vor einem Jahr eine sehr, sehr schlimme Zeit für einige Monate und ich hatte dieses Gefühl von, ich bin einer so schrecklichen Situation ausgesetzt, an der ich nichts ändern kann, wo ich einfach nur existieren muss, wo ich nichts machen kann. Ich kann weder vor noch zurück, alles ist schlimm. Und obwohl ich 2 Jahre nicht geraucht habe und 2 Jahre lang nicht einmal das Bedürfnis nach einer Zigarette hatte, hat mein Gehirn gesagt, es gibt eine Sache, die kannst du machen. Und darüber hättest du die Kontrolle. Und das ist Rauchen. Und ich weiß noch, dass wir darüber auch geschrieben haben, dass ich zu dir gesagt habe, ich möchte jetzt zur Tankstelle gehen und möchte mir jetzt Zigaretten kaufen. Und du warst irgendwie so, keine Ahnung, ich fand deine Reaktion richtig gut, weil das Schlimmste, was du, glaube ich, in dem Moment hättest machen können, wäre zu sagen, nein, mach das nicht, sondern du warst so, ja, es klingt auch so. Es klingt so, als müsstest du jetzt rauchen. Und du warst irgendwie so sehr supportive, was das angeht. Also nicht im Sinne von, ja, mach. Du hast ja auch hinterher gesagt, du hast ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber für mich war das irgendwie wichtig, dass du da so auf meiner Seite warst und gesagt hast, ja, das klingt so schlimm, da musst du jetzt vielleicht rauchen, wenn du das Gefühl hast.
Weil es bei mir selber so ist, ne? Also weil es bei mir selber dieses Gefühl, ich kenne das gut, nicht mit Rauchen, da habe ich das nicht, sondern mit Alkohol habe ich das, wenn es mir ganz, ganz schlecht geht. Jetzt im Moment haben wir diese Phase mit dem Hund und eine ganz schlimme Diagnose bekommen und die haben wir vor ein paar Wochen schon mal bekommen und so. Und da habe ich das Gefühl, boah, ich könnte mich jetzt richtig gut besaufen. Also so, dass das Hirn wirklich mal so Pause hat. Ich habe dann das Gefühl, ich möchte da gerade nicht mehr dran denken und so. Und der Gedanke daran ist schön. Also ich mache das nicht, aber der Gedanke daran ist so heilsam, weil ich irgendwie so denke, boah, wenn ich jetzt wollte, könnte ich jetzt einfach mich richtig hart betrinken irgendwie. Und das gibt mir dann schon was. Und dann denke ich mir, wenn jetzt du eine Scheißsituation hast und das, was du denkst, was dir hilft, ist Rauchen, ja, mein Gott, dann rauch halt. Also es wird dich nicht umbringen, wenn du eine Schachtel Zigaretten dir kaufst. Also wie es mich nicht umbringen würde, wenn ich mich betrinken würde und am Ende aber dann merken würde, ah, okay, es hat jetzt hat meine Situation jetzt irgendwie doch gar nicht verändert. Sondern es ist irgendwie was, woran man sich so festhält. Und ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist jemandem das wegnehmen, woran er sich gerade festhält irgendwie. An diesen Gedanken daran, zu rauchen oder zu trinken oder was weiß ich, einen ganzen Kuchen alleine aufzuessen oder weiß ich nicht.
Ja.
Random, wilden, hemmungslosen Sex mit Fremden zu haben. Also es gibt ja irgendwie verschiedene Sachen, wie man copen kann. Und wenn das halt so das ist, dann ist es ja auch okay.
Ich will auch nicht sagen, dass es irgendwie... Rauchen ist obviously scheiße, ne? Aber irgendwie denke ich mir so... Ich verurteile mich nicht, dass ich das gemacht habe in dem Moment. Ich glaube, dass ich das auf irgendeine Art und Weise brauchte. Also mir war natürlich auch klar, ich muss wieder aufhören. Also das war halt völlig klar. Und ich habe auch panische Angst davor gehabt, weil ich hatte ja mit LNK aufgehört. Und das, was er sagt, ist, die Methode funktioniert. Die Methode funktioniert zu 100%, wenn du nie wieder eine Zigarette rauchst. Und das hat sich sehr, sehr stark in mein Gehirn eingebrannt und daran habe ich auch geglaubt und ich habe halt gedacht so, ne, diese Methode klingt so affig, aber es ist halt irgendwie doch eine Methode, die beruht darauf, dass ich nicht rauchen möchte und dass ich nicht rauche. Und dann habe ich halt wieder angefangen zu rauchen und ich dachte so, fuck, ne, jetzt habe ich das kaputt gemacht, diese eine Methode, die so ein Geschenk war, weil das Geschenk war halt, ich muss nicht diszipliniert sein, ich muss nicht mich selber zwingen, ich muss nicht diesen Verlust jeden Tag ertragen, sondern eine Sache, von der ich seit einem Jahrzehnt loskommen möchte, ist einfach weg, ohne dass es für mich irgendein Leid verursacht. Das hat sich so schön angefühlt, dass es mit keinerlei Leid verbunden war und ich hatte das Gefühl, jetzt habe ich mir das komplett kaputt gemacht und es funktioniert ja nicht ein zweites Mal. Es hat Gott sei Dank ein zweites Mal funktioniert. Also ich habe das Buch nochmal gelesen, ich habe dann auch er hat mehrere Bücher geschrieben, sein Buch, was passiert, wenn du wieder angefangen hast, irgendwie gelesen. Nicht ganz bis zum Schluss, aber diese Auffrischung war sehr, sehr gut. Also ich brauchte es dann auch, dass Tobi aufhört. Ich habe es halt gelesen und solange Tobi noch geraucht hat, konnte ich trotzdem nicht aufhören. Aber als er dann aufgehört hat, haben wir beide aufgehört und ja, seit einem Jahr jetzt beide nicht mehr geraucht. Und ich glaube, ich habe seit einem Jahr auch nicht mehr das... Ich hab vielleicht zweimal zwischendrin gedacht, so ja krass, ich könnte jetzt auch rauchen. Aber es war nie wirklich eine Möglichkeit. Da bin ich sehr froh drüber.
Ich habe letztens mit einer Person geredet, die hat so eine Anti-Rauch, jetzt hätte ich gerade sagen Meditation, aber ich meine, wie heißt das?
Hypnose?
Hypnose gemacht, genau. Und die meinte, sie muss das alle 2 Jahre machen, weil sich das bei ihr irgendwie abnutzt. Also sie hat das Gefühl, dadurch, dass sie im Alltag so viel irgendwie sich so viele Gedanken macht und sich so viel irgendwie ausdenkt und so, dass dann dieses Gefühl, also dieses, ich weiß nicht, dieser eingepflanzte Gedanke von ich will nicht rauchen, irgendwie sich abnutzt oder irgendwie verloren geht oder irgendwie schwächer wird oder so und sie dann wieder mehr das Verlangen bekommt, dann geht sie wieder hin und dann macht sie das wieder. Und für sie war das eine totale Erleichterung, zu checken, dass sie das einfach wieder machen kann und nicht dieses Gefühl von, jetzt habe ich diese Hypnose gemacht und jetzt funktioniert das nicht mehr nach 2 Jahren und jetzt muss ich mir was anderes suchen, sondern dass es halt manchmal auch sein kann, dass man das dann halt vielleicht nochmal diesen Gedanken auffrischen muss. Gerade wenn man auch neurodivergent ist und vielleicht auch einfach die Sachen vergisst, die einem gut getan haben, was ja häufig passieren. Oder man das Gefühl vergisst von, ich habe was geschafft und das hat mir richtig gut getan oder so. Manchmal funktioniert es dann einfach nochmal. Also ich glaube, wenn ich nochmal endlich Nichtraucher lesen würde, ich hätte ja alles wieder vergessen, was da drin stand, weil ich das irgendwann vor 5 Jahren mit meiner Mitbewohnerin gelesen habe. Also, ja.
Einerseits gebe ich dir halt voll recht und ich glaube, dass diese Auffrischung auch richtig was Gutes sein kann, beziehungsweise dass es ja bei mir auch ein zweites Mal funktioniert hat. Auf der anderen Seite macht es mir macht es Angst, mich mit dem Thema Rauchen auseinanderzusetzen, weil ich meine Sicherheit sehr, sehr stark daraus ziehe, wie lange ich nicht geraucht habe und dass ich nicht ans Rauchen denke. Weil es einfach bei mir so krass so ist, dass diese aktive Entscheidung, nicht zu rauchen oder zu kurzes Verlangen zu haben und mich dann dafür entscheiden zu müssen, nicht zu rauchen. Also alles, was irgendwie eine willentliche Entscheidung von mir braucht, macht mir ganz, ganz große Angst, dass das, was mit Disziplin zu tun hat, dass ich das abnutzen könnte. Davor habe ich große Angst, weil ich weiß, bei mir ist es immer so, wenn ich mich dazu zwinge, etwas zu tun oder nicht zu tun, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich zusammenbreche. Und dann das Gegenteil tue. Manchmal, also so, fast so aus Trotz. Mein Gehirn ist oft so, jetzt erst recht. Nee, du willst nicht, dass ich das mache, dann mache ich das jetzt doppelt und dreifach. Und dieses, sich einfach nicht damit zu beschäftigen, keine Disziplin aufbrauchen zu müssen, keine aktiven Gedanken daran zu verständen, das einfach nicht in meinem Leben zu haben, das fühlt sich für mich am allerbesten an.
Ja. Das fühle ich und irgendwie auch nicht, weil bei mir ist es bis heute so, obwohl ich Rauchen mittlerweile absolut eklig finde. Es fällt mir auch auf, wenn Leute rauchen. Also das war irgendwie früher, als ich selber geraucht habe, ist mir das eigentlich nicht so aufgefallen, wie viele Leute eigentlich rauchen und so. Aber es fällt mir auf. Und trotzdem ist es manchmal so, es gibt so ganz bestimmte Situationen, zum Beispiel, wenn ich irgendwo warten muss, habe ich das manchmal, dass ich denke, ja, ich könnte jetzt noch eine Kippe rauchen, würde ja jetzt voll gut in diese Wartezeit reinpassen, weil ich halt früher immer geraucht habe, wenn ich gewartet habe. Oder wenn ich so richtig was Geiles gegessen habe in einem Restaurant oder so und mich so angenehm gesättigt fühle, habe ich das Bedürfnis, aufzustehen, rauszugehen und eine Zigarette zu rauchen. Aber nicht so ein richtiges Bedürfnis, es ist wie so ein Geruch, der so vorbeizieht und man den einmal kurz wahrnimmt und dann so, ah, okay, ist wieder weg, keine Ahnung, hat mich an irgendwas erinnert. So fühlt sich das an als Bedürfnis. Das ist so ein kleiner Glimpse von dem, was vor 10 Jahren oder so war und was ich angenehm und schön fand am Rauchen.
Das fühle ich auch. Also ich habe das tatsächlich manchmal sehr, sehr selten, dass ich irgendwo vorbeigehe und keine Ahnung, das ist dann vielleicht genau die richtige Menge und genau die richtige Frische an Rauch, die dann meine Nase trifft und dass ich dann denke so, oh, ja, das wäre auch schön. Aber das passiert nicht häufig und interessanterweise muss da anscheinend wirklich eine ganz bestimmte Konstellation zusammenkommen, weil super häufig treffe ich auf Menschen, die rauchen und ich finde es super ekelhaft. Ganz schlimm jetzt übrigens, wo ich krank bin. Also ich bin super empfindlich, was Rauchen angeht, wenn meine Nase verstopft ist oder so. Ich weiß nicht, ob das bei allen Leuten so ist, aber bei mir ist es halt sehr, sehr krass. Für mich, Rauchen riecht für mich dann anders. Also ich habe früher, als ich noch ein Teenie war, auch manchmal geraucht, weil ich erkältet war. Und es hat dann ganz anders geschmeckt und gerochen. Und eigentlich fand ich es richtig widerlich. Und das habe ich jetzt zum Beispiel immer noch. Also wir waren ja in Italien gerade. Und da waren wir in einem Café und neben uns hat jemand geraucht. Und ich fand es so unerträglich schlimm. Es hat richtig wehgetan irgendwie in meiner Nase. Ja.
Aber hattest du mit Entzugserscheinungen oder sowas zu tun?
Nee. Deswegen denke ich auch irgendwie immer, als wäre Rauchen bei mir anders gewesen, als hätte mein Körper das irgendwie abgestoßen. Tobi hat mir das gesagt, dass er Entzugserscheinungen hatte, so in der Brust und er hat so Sachen gefühlt und ganz tolles Bedürfnis danach. Das hatte ich nie. Ich glaube, dass ich wirklich zu 100% vom Kopf her süchtig war.
Ja, ich hatte ganz starke Entzugserscheinungen die erste Woche auf jeden Fall. Und das war der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, dass auch bei mir es mit Disziplin nicht geklappt hätte, sondern ich bin zum Beispiel nachts aufgewacht und hatte die komplette Decke voll geschwitzt einfach. Also hatte so richtig heftig mit Nachtschweiß zu tun und hatte so richtige Schweißausbrüche auch tagsüber und so Hitzewallungen, so ganz komische Sachen, die ich vorher nicht von mir kannte. Und Wenn ich nicht 100% diese Entscheidung selber getroffen hätte, dass ich nicht mehr rauchen möchte, wäre das der Moment gewesen, wo ich gedacht hätte, hau mal ab, also das mache ich nicht, weil das finde ich so ein ganz ekliges Gefühl und auch generell dieses Gefühl von Verlust, also permanent das Gefühl zu haben, ich muss jetzt, also diesen krassen Suchtdruck irgendwie zu haben und irgendwie dauernd das Gefühl zu haben, ich greife jetzt nach einer Zigarette oder so. Das hätte ich halt niemals geschafft, wenn ich nicht diesen absoluten Ekelfaktor vorher gehabt hätte, wo ich mich überraucht habe und in dem Moment selber entschieden habe, das darf nie wieder passieren. Also fast schon wie so ein Trauma irgendwie, dass ich so irgendwie dachte, ich hatte dann diese körperlichen Erscheinungen und dachte dann so, ja, aber stopp, also hier ist dann so der Deckel, trotzdem darf das nie wieder passieren. Also es war, und das war dann vorher irgendwie, wenn ich dann mal ein paar Tage nicht geraucht habe, habe ich das ja auch bekommen. Also auch wenn ich krank war oder so, dass ich auch diese körperlichen Entzugserscheinungen bekommen habe. Und dann dachte ich, ja, dann rauche ich halt jetzt eben. Ist ja eh egal. Aber der Punkt war dann halt schon vorbei, weil ich so im Kopf schon so damit fertig war, dass der körperliche Kram mir dann nichts mehr anhaben konnte. Und ich dachte, da muss ich jetzt durch. Und dann ist es dann auch irgendwann wieder besser. Und ich habe ganz, ganz stark gemerkt, wie es mir deutlich besser ging, obwohl ich gar nicht wusste, dass es mir schlecht davon ging. Also wie gesagt, so irgendwo hingehen ohne oder Treppen steigen, ohne dass man irgendwie nach Luft ziehen muss, ne? Also dass man besser riecht, besser schmeckt, dass dieser Brain Fog, ich hatte ganz krass zu tun mit so, wirklich, wo ich so das Gefühl, ich muss durch Watte denken. Und das ist davon krass weggegangen. Und alles ist so nach und nach hat sich das so aufgeklärt alles. Meine Wohnung hat besser gerochen, irgendwie mein Körpergeruch hat besser gerochen, meine Haut hat sich verbessert und so. Und dass ich dann gemerkt habe, ich meine, wenn man 14 ist, wenn man anfängt und dann gerade so in der Pubertät ist und so, da sind ja dann eh ganz viele komische Sachen los und so, dann kennt man es ja nicht anders. Dann denkt man ja, so fühlt sich jeder. Und dann hörst du auf zu rauchen und denkst, okay, das ist jetzt... Ist doch ein bisschen besser jetzt geworden irgendwie, ja.
Und das halte ich halt auch nicht. Das war, also ja, ich habe zum Beispiel gemerkt, okay, das mit der Lunge, das habe ich immer sehr stark gemerkt. Aber das war irgendwie so, mir kommt so vor, als ob bei vielen anderen Leuten das Rauchen irgendwie so vom Körper so aufgenommen wird, dass es ihnen zwar peu à peu schlechter geht, aber sie das halt, wie du sagst, nicht so richtig merken. Und ich habe das Gefühl, als hätte mich jede einzelne Zigarette mit so einer Wucht getroffen, wo mein Körper direkt das ganz doll, also direkt gelitten hat, das ganz doll abgestoßen hat und als wäre es dann aber auch direkt wieder weg gewesen. Weißt du, was ich meine? Als hätten andere Leute das so ein bisschen mehr absorbiert und ja, so ein allgemeines Gefühl davon bekommen, so das gehört jetzt dazu. Und bei mir war es jedes Mal so, boah, oh Gott. Als ob ich mit so einer Bombe beworfen worden wäre. Ganz komisch irgendwie.
Aber es ist ja auch so, dass gerade bei neurodivergenten Leuten das Nikotin eine sehr ähnliche oder im Prinzip... Ich muss das nochmal nachlesen. Ich habe dazu mal einen Post gemacht, der ist ja schon zwei Jahre alt. Ich verlinke den wahrscheinlich, wenn ich ihn finde, mal in den Shownotes, weil dann kann man sich das mal angucken, was halt überhaupt chemisch im Gehirn passiert und so, weil das doch eine relativ ähnliche Wirkung hat und man davon ausgeht, dass neurodivergente Leute generell ja anders mit Sucht umgehen, weil sie sich immer Substanzen suchen, die irgendwie dopaminähnlich sind, die Dopaminwiederaufnahme hemmen oder die irgendwie was mit diesen ganzen Hormonen da zu tun hat und so. Ich kriege das jetzt halt, wie gesagt, nicht mehr so ganz wissenschaftlich zusammen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch damit zu tun hat, dass du nicht aufhören konntest, dass du trotz diesen krassen körperlichen Erscheinungen halt immer das Gefühl hattest, ja, aber Hormone im Hirn wären halt auch schön und deswegen rauche ich jetzt halt. Also wie gesagt, ich verlinke den Post mal.
Unten. Das hat mir übrigens extrem geholfen, also als ich noch dachte, dass ich nicht süchtig bin, habe ich mich selber so geschämt und für so dumm empfunden, die ganze Zeit etwas weiterhin zu tun, von dem ich permanent merke, wie schlecht es mir tut. Ich habe mich so bescheuert gefühlt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so dämlich sein? Jedes Mal nach der Zigarette geht es dir kack und trotzdem rauchst du? Warum hast du nicht irgendwie mehr Disziplin? Warum schaffst du es nicht, irgendwie diese dumme Entscheidung nicht zu treffen? Das war mir super peinlich und ich habe mich da gar nicht verstanden. Und deswegen hat mir das Buch auch so sehr geholfen, einfach zu checken, ja, die Zigarette war dann zwar nicht geil und dir ging es zwar schlecht und trotzdem warst du aber einfach süchtig danach. Und dass es auch anderen Leuten so geht. Also, dass, selbst wenn man es jetzt nicht so empfunden hat wie ich, dass ja trotzdem auch andere Leute merken, ist nicht geil für meinen Körper oder ist jetzt nicht so gut und trotzdem nicht aufhören. Dass ich, also, ja, so ein bisschen, es war so ein bisschen wie bei der ADHS- und Autismusdiagnose, dieses Wissen über mich selbst, dieses mich selbst verstehen. Mhm. Das hat mir so doll geholfen, dass ich nicht irre bin irgendwie.
Ja, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir diese Folge jetzt so machen. Also einfach im Sinne von, hey, wir haben auch beide geraucht und wir haben beide aber auch irgendwie geschafft, damit aufzuhören. Auf anderen, wir haben anders geraucht, finde ich, und wir haben anders aufgehört zu rauchen, aber irgendwie...
Wir hatten das gleiche Problem.
Genau, wir hatten das gleiche Problem. Und ich glaube, dass es ganz vielen Leuten so geht. Und du hast am Anfang, bevor wir angefangen haben, ich habe gesagt, naja, wie viele Leute interessiert denn Rauchen, wenn man jetzt selber zum Beispiel gar nicht raucht? Da meintest du, ich glaube, dass viel mehr Leute rauchen, als man denken würde, weil das alle so heimlich machen. Und ich glaube auch, dass sich das in den letzten Jahren krasser dahin entwickelt hat, dass man heimlich raucht oder dass man sich schämt fürs Rauchen und so.
Ja.
Weil dieser Lifestyle-Faktor davon so ein bisschen vielleicht weggegangen ist. Keine Ahnung, kann ich nicht gut einschätzen, aber kommt mir so vor.
Mhm. Also ich glaube, dass einerseits wesentlich mehr Leute rauchen, als man denkt und dass viel mehr Leute mal geraucht haben, als man denkt. Ne? Ich meine, du hast es mir auch gesagt, ne? Du kannst dir mich gar nicht rauchen vorstellen. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten so. Also ich habe ja vor einem Jahr, muss es ja gewesen sein, einen Post dazu gemacht. Zum Thema Rauchen, als ich meinen Rückfall hatte. Und den haben so viele Leute kommentiert, auch Leute, wo ich nicht dachte, dass die jemals geraucht haben oder rauchen könnten. Mhm. Und das hat mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet. Weil das ist natürlich halt auch wieder so ein Ding, ne? Es wird ein Tabuthema, es wird ein Schamthema. Und du denkst so, fuck, anscheinend rauchen alle anderen Leute, in Klammern, nicht mehr. Und ich bin die Einzige, die es immer noch macht.
Mhm.
Ja. Ist ja auch nicht schön.
Weil man ja vielleicht auch irgendwie denkt, so mit einem gewissen Alter ist es halt dann auch nicht mehr so dieses Teenie-Ding oder so, sondern dann ist es halt wirklich eine ausgeprägte Sucht und nicht mehr dieser Coolness-Faktor oder so, sondern man macht es eigentlich nur noch, weil man es macht und so.
Voll, absolut. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich glaube, süchtig war von dem Moment an, wo ich angefangen habe zu rauchen.
Ja, ich auch. Ja.
Man denkt halt als Teenie nicht, dass man süchtig ist nach Zigaretten oder Alkohol, aber man kann genauso süchtig sein wie eine 30- oder 50-Jährige danach.
Ja, genau, aber man denkt ja immer, dass man als Teenie vielleicht halt irgendwelche, sag mal, dummen Entscheidungen trifft, aber dass man halt zum Beispiel mit 30 jetzt nicht mehr jeden Tag dumme Entscheidungen trifft, was dann einfach nicht stimmt. Aber das war mein Bild auch davon, ne? Also ich habe auch irgendwie schon früher irgendwie immer gedacht, ich kann mir mich nicht vorstellen, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, ich kann mir mich nicht vorstellen als rauchende 40-Jährige oder so, hatte aber auch gleichzeitig keinerlei Bedürfnis danach aufzuhören, aber ich dachte, irgendwann werde ich wach und denke mir so, ach ja, jetzt bin ich ja 28, jetzt höre ich auf.
Man denkt aus irgendeinem Grund, dass irgendwo in der Zukunft etwas wie so eine Art Wunder passieren wird oder irgendwo man irgendwo anders abbiegt und denkt nie, dass die Person, die abbiegen wird oder muss, die jetzige Person sein kann oder sollte. Das ist irgendwie so das Interessante. Das ist immer so, ja, Lisa in 5 Jahren wird schon regeln. Nee, Lisa, jetzt muss regeln.
Würdest du, kurz abschließende Frage, würdest du dir wünschen, dass Zigaretten verboten wären?
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Also jetzt nicht aus einer juristischen, jetzt nicht aus einer juristischen Perspektive, weil ich nicht weiß, was sozusagen das beste Vorgehen ist, um dafür zu sorgen, dass Leute nicht mehr rauchen oder trinken. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß halt nicht, ob Leute dann heimlich sich irgendwelche Sachen stopfen. Ich wünsche mir aber, mein Endziel wäre es, dass Leute nicht mehr trinken und rauchen. Das ist mein Wunsch eigentlich, wie auch immer man da hinkommt.
Ja, und ich glaube, wenn es verboten wäre, würde es weniger also wenn es schwieriger wäre, sich zu beschaffen, würde es, glaube ich, weniger RaucherInnen geben. Es gibt, ich weiß nicht, welches skandinavische Land es ist, aber irgendeins macht es gerade, dass sie Zigaretten verbieten und irgendwie jedes Jahr das Alter, um Zigaretten zu kaufen, hochsetzen, sodass die Leute, die quasi schon rauchen, sich immer noch Zigaretten kaufen können, aber die Leute, die neu anfangen, unter diesem entsprechenden Alter halt nicht mehr Zigaretten kaufen können. Und das finde ich eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Weg, dass es halt quasi die Leute aufwachsen und immer weniger junge Leute dann ans Rauchen auch drankommen. Ich meine, ich weiß nicht, wie das dann wirklich umgesetzt wird und wie das funktioniert, ob nicht dann die älteren Leute den jüngeren Zigaretten kaufen oder so, keine Ahnung. Das war bei uns früher irgendwie immer Thema, wie kommt man an Zigaretten, gefälschter Ausweis oder so. Aber wenn irgendwann das Alter bei 36 liegt, dann kannst du halt mit 16 auch keinen Ausweis mehr fälschen oder so. Deswegen,
Bei uns war das teilweise ein Ding, vorm Kiosk Leute zu fragen, ob die einem was kaufen.
Krass, ne? Wenn mich das jemand fragen würde, würde ich das niemals machen.
Ich auch nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, als 30-Jährige einem 15-Jährigen Zigaretten zu kaufen, aber das haben Leute gemacht.
Ja.
Kann ich dazu nur sagen.
Genau. Aber ich glaube einfach, dass wenn, man wird ja auch permanent konfrontiert, also in jedem Supermarkt ist irgendwie an der Kasse, wie skurril eigentlich, dass du an der Kasse einen Knopf drücken kannst und kannst dir Zigaretten ziehen und so.
Ja, und die kleinen Alkoholflaschen ja auch. Ja. Also es ist ja eindeutig, also es ist ja eigentlich schon fast skandalös, wer die Zielgruppe davon ist. Mhm. Süchtige Leute sollen im letzten Moment nochmal, jetzt nicht nochmal. Es ist furchtbar.
Es wird einem halt auch wahnsinnig einfach gemacht, sowohl zu rauchen als auch zu trinken. Also wie gesagt, wenn ich in jedem Supermarkt Zigaretten kaufen kann, dann brauche ich mir ja keine Gedanken darüber machen.
Ja,
Dann weiß ich kann bei jedem Einkauf, bei jedem Tanken, bei jedem Besuch irgendwie im Kiosk, irgendwie, ich kann überall Zigaretten mitnehmen.
Ja, und offensichtlich ist das Alter, die Altersbeschränkung auch für die Katz. Also ich meine, ich habe mit 15 angefangen und ich hatte nie Probleme, Zigaretten mir zu besorgen.
Mhm. Ja.
So gut, ich sah auch meistens, also ich sah auch älter immer aus, aber das sollte ja egal sein. Also da sollte man ja eigentlich einen Ausweis vorzeigen, aber ich hatte halt, wie gesagt, keine Probleme damit. Und das, da könnte man ja schon mal anfangen.
Ich sah immer jünger aus und hatte trotzdem keine Probleme. Mhm. Oder hat mir die zusammengeschnurrt die Mutter von einer Freundin hat sich in Polen eine Stange, wie du gerade so eine Stange besorgt. Dann hat man da mal irgendwie eine Schachtel bekommen oder so. Also man hatte immer die Möglichkeit, Zugriff auf Zigaretten zu haben.
Ja.
Hatte ich kein Problem mit. Also, und das ist, glaube ich, ein Problem. Und das würde sich vielleicht lösen, wenn man es verbieten würde oder zumindest irgendwie einschränken würde, dass man in jeder öffentlichen, in jedem Supermarkt irgendwie damit konfrontiert werden würde.
So. Absolut. Also ich bin, glaube ich, nicht so ein Fan, über Preise zu gehen, weil ich immer alles hasse, wo reiche Leute sich rauskaufen können.
Weil du siehst ja, was es bringt. Also wie viel kosten Zigaretten mittlerweile? 8 Euro, 9 Euro?
Das ist heftig, ne? Aber es bringt anscheinend gar nichts. Deswegen würde ich, glaube ich, wirklich einfach über Verbote und Einschränkungen, vielleicht auch irgendwie so, eigentlich nur noch zu Hause, eigentlich auch im öffentlichen Raum gar nicht mehr.
Ja, oder dann irgendwie, wie man es ja bei Alkohol in Amerika zum Beispiel macht, dass man vielleicht bestimmte Tabakläden macht, wo man dann hingehen kann, um sich dann
einzudecken.
Und dann muss das in so einer braunen Tüte sein. Nee, aber weißt du, also wenn ich im Kiosk bin oder was weiß ich, im Supermarkt oder so und ständig irgendwie alles blinkt bunt und überall sind dann kleine bunte Bildchen mit Zigarettenpackungen und so. Das ist einfach zu normal im öffentlichen Raum, meiner Meinung nach. Aber es ist halt irgendwie auch ein schwieriges Thema, weil ich immer denke, ich möchte jetzt auch nicht, dass ein Raucher hier zuhört und sich dann denkt so, die hassen mich voll oder so. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ihr wisst selber, dass Rauchen kackdumm ist. Irgendwie, dass
wir hassen euch. Also wir hassen euch ganz sicher nicht, Lisa und ich fühlen es sehr nach. Ich glaube, das ist auch über die Folge klar geworden. Wir hassen Rauchen. Wir hassen nicht Leute, die rauchen. Also das ist für mich ein riesiger Unterschied. Ich fühle euch zu 100%, aber ich wünsche euch, dass ihr damit aufhören könnt.
Ja, und dass ihr damit aufhören wollt. Also das ist ja, glaube ich, der erste Schritt zum
Aufhören. Um zu dem Titel der Folge zurückzukommen, wie hört man auf? Es ist jetzt keine 100% Garantie, aber versucht es mit Ellen Carr.
Mhm.
Es ist wirklich ein gutes Buch und es hat wirklich vielen, vielen Leuten geholfen.
Mhm. Es gibt es, glaube ich, auch als Hörbuch. Also könnt ihr auf jeden Fall euch auch als Hörbuch anhören. Ich glaube, das gibt es sogar mittlerweile auf Spotify als Hörbuch. Also es gibt wirklich Möglichkeiten, sich das reinzuziehen und im Zweifelsfall kauft euch das Hörbuch, ist auf jeden Fall günstiger als zwei Schachteln kippen. Also,
ja, definitiv. Und selbst wenn ihr es euch kauft und noch nicht bereit seid, legt es zu Hause hin und vielleicht wollt ihr dann in 3 Monaten mal reinlesen. Also das ist halt echt so ein alles kann, nichts muss, ihr habt nichts zu verlieren Buch.
Ja, und wenn ihr euch die ganze Folge angehört habt, dann wollt ihr vielleicht auch was verändern.
Ja.
Sonst hätte man wahrscheinlich schon ausgemacht.
Ich finde es immer beeindruckender, wenn Leute erzählen, die selber damit Erfahrung machen, als wenn jetzt hier irgendwie zwei sauber Frauen sagen würden, also ich habe ja nicht eine einzige Zigarette in meinem Leben geraucht.
Das ist ja wie mit Fleisch essen. Du kannst ja auch nicht irgendwie dich als Veganer auf eine Grillparty setzen und alle beleidigen irgendwie, die Fleisch essen und du hoffen, dass die dann aufhören damit. Das wird nicht passieren. Und genauso wird es beim Rauchen halt auch nicht passieren.
Ja.
Trotzdem ist Rauchen meiner Meinung nach eine der dümmsten Angewohnheiten, die man haben kann, weil es einfach so wenig Positives bringt, so viel Negatives bringt und man trotzdem immer wieder dazu greift.
Ja, du bist ja nicht mal besoffen. Es gibt ja nicht mal, es gibt ja, nicht mal irgendeinen Effekt oder so. Es ist halt einfach so, es ist scheiße, du gibst scheiße viel Geld dafür aus, dass du dich kacke fühlst und wahrscheinlich sogar früher stirbst, weil du eine Krankheit bekommst. Es ist eine Lose-Lose-Lose-Lose-Situation.
Und das sagen wir als Ex-Raucherin, die auch, glaube ich, als Raucherin schon wussten, wie bescheuert das eigentlich ist.
Ja, hundertprozentig.
Perfekte Abschlussworte.
Cool. Ja.
Wenn ihr jetzt Bock habt, euch noch mehr Folgen von uns anzuhören, wenn ihr euch jetzt vom Rauchen abhalten müsst, indem ihr uns weiter zuhört, könnt ihr ein Steady-Abo abschließen, was passenderweise 4 oder 6 Euro kostet. Also, glaube ich nicht. Also, so viel wie früher zu meiner, so viel wie früher zu meiner Zeit Zigaretten gekostet haben. Und da könnt ihr euch mehr Content von uns reinziehen, wo ihr nicht so sehr getriggert werdet wie in dieser Folge mit Süchten. Sondern da haben wir drüber geredet, ob wir mal Kinder haben wollen, wie wir als Teenies waren. Ich glaube, da ging es dann auch noch mal so ein bisschen darum, wie cool wir sein wollten und was wir da alles gemacht haben, um cool zu sein. Dann ging es darum, wie wir so gedatet haben, bevor wir unsere jetzigen Partner kennengelernt haben. Dann ging es darum, wie es ist, Influencerin zu sein, wie wir mit unseren Finanzen umgehen oder beziehungsweise wie schlecht wir teilweise mit unseren Finanzen umgehen. Wir haben eine Folge gemacht, Charlotte zu ihrer Essstörung eine ganze Folge, ich zu meiner Angststörung eine ganze Folge. Guckt da einfach mal rein, der Link ist in der Folgenbeschreibung und da könnt ihr dann auch einfach mal gucken, ob das was für euch ist und ob da was bei ist, was euch interessiert. Und das ist so der beste Weg, um uns finanziell zu unterstützen, weil wir mit diesem Podcast bisher kein Geld verdienen, ein bisschen Geld ausgeben, um den überhaupt zu produzieren, sagen wir es mal so. Und das ist eigentlich immer ganz schön, wenn wir das ein bisschen finanzieren können.
Absolut. Sonst könnt ihr den Podcast immer gerne weiterempfehlen, da freuen wir uns auch sehr. Vielleicht ganz kurz am Rande, es gibt auch eine Folge zum Thema Alkohol, die könnte vielleicht sehr interessant sein für alle Leute, die diese Folge hier spannend fanden. Genau, gebt uns auf Spotify gerne 5 Sterne. Und erzählt allen Leuten von diesem Podcast, da freuen wir uns auch sehr drüber. Und wenn ihr bei Instagram die Folge teilt, ist das natürlich auch immer ein sehr, sehr cooler Support. Einfach, dass die Reichweite ein bisschen steigt, dass mehr Leute von unserem Podcast erfahren. Und bei Instagram könnt ihr uns auch folgen. Einmal dem Podcast-Kanal, das ist neurodiverdings.podcast. Und Lisas Kanal ist @theanormalbrain. Und ich, Charlotte, bin @charlottchen mit Doppel-A. Genau, und sonst, das war's an Support, oder?
Genau.
Wir
versuchen zu jeder Folge einen Post zu machen. Das klappt im Moment auch ganz gut. Deswegen, wenn ihr irgendwie zu der Folge was zu sagen habt, wenn ihr was zu meckern habt, wenn ihr sagt, da stimme ich total zu oder möchte dazu noch irgendwie was loswerden oder braucht dazu noch mehr Meinung, dann guckt mal da in die Kommentare rein. Da könnt ihr euch auf jeden Fall dann auch mit anderen austauschen, die vielleicht auch einen Gedanken zu der Folge hatten. Und da findet ihr eigentlich dann auch immer Gleichgesinnte.
Ja, und als letztes, ich möchte es nicht unerwähnt lassen in jeder Folge, Lisa und ich haben beide ein Buch geschrieben. Und das ist natürlich auch beides in den Shownotes. Lisas heißt Hirngespinste. Meins ist nicht falsch, nur neurodivergent. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr euch das mal anguckt und vielleicht auch kauft. Und es geht da, grob gesagt, um unsere Neurodivergenz und unser Leben. Und ich glaube, das kann sehr spannend sein, wenn ihr den Podcast mögt. Dann findet ihr bestimmt auch die Bücher toll.
Ja. Gut.
Was denn?
Hast du jetzt Bock zu rauchen?
Nein.
Ich auch nicht.
Tschüss.
Tschüss.